HR Info. Kultur.
Mit Juliane Ort. 20 Jahre lang war Liane Jessen im HR für Filme wie den Tatort verantwortlich. Jetzt ist Schluss. Aber bevor Liane Jessen in den Ruhestand geht, erzählt sie uns noch, was einen guten Krimi ausmacht und wo das wahre Grauen wohnt.
Das Reihenhaus ist der Ort von sehr vielem Unglück und sehr vielen gescheiterten Ehen. Sie kommen rein. Rechts ist die Gästetoilette, links ist die Küche, geradeaus das Wohnzimmer und dann geht es in einen Handtuchgarten. Und das ist für ganz viele Menschen gleich. Und diese Art von Gleichheit, glaube ich, bringt nicht unbedingt Glück hervor.
Geschichten über das Filmemachen von einer Frau, die in ihrem Leben nichts lieber gemacht hat, als Filme zu machen. Gleich in HR Info Kultur. Und wir stellen ein spannendes Filmprojekt vor, das die Vielfalt von Europa zeigt. Europa. Alle reden von Europa. Das liegt zum einen an der Wahl Ende dieses Monats, wenn die Wahlberechtigten innerhalb der EU ihr neues Parlament wählen. Es liegt aber auch an den ständigen Fragen, was Europa eigentlich ist oder sein will oder sein soll. Besondere Einblicke liefert eine Filmproduktion, die an diesem Samstag unter anderem in Arte läuft. 24 Stunden Europa erzählt einen Tag im europäischen Universum aus der Perspektive junger Europäer. Insgesamt 60 Menschen aus 26 Ländern zwischen Atlantik und Ural nehmen die Zuschauer mit in ihren Alltag und erzählen von sich, ihren Lebensumständen und ihren Träumen. Und zwar in Echtzeit. 24 Stunden lang ab 6 Uhr morgens. Markus Streim berichtet darüber, wie das außergewöhnliche Fernsehprojekt entstanden ist.
Noch eine?
Ja. Wir arbeiten jetzt gerade an 1.30 Uhr bis 2 Uhr nachts.
Regisseurin Britt Beyer vor der Endabnahme. In monatelanger Arbeit wurde aus 700 Stunden Rohmaterial ein Gesamtkunstwerk erstellt. Die Momentaufnahme Europas, wiedergespiegelt von dutzenden jungen Menschen, die man einen Tag lang Mitte letzten Jahres mit der Kamera begleitet hatte.
Von links bis rechts, von arm bis reich, wir urteilen nicht. Es gibt keine politische Intention, also das ist auch keine Hommage an Europa. Man guckt, was ist da wirklich los.
Zuvor aber mussten geeignete Kandidaten gecastet werden. Einzige Vorgabe, so der Erfinder des Formats, Volker Heise, sie sollten nicht älter als 30 sein und die Megatrends unserer Zeit widerspiegeln.
Das ist Migration, und zwar Migration rein nach Europa, als auch innerhalb von Europa, als auch vom Land in die Stadt oder andere Sachen sind wie Mobilität, wie Digitalisierung. Das wollten wir alles da rein haben.
Rund 60 Teilnehmer wurden schließlich ausgewählt, zwischen Portugal und dem Ural, zwischen Island und der Türkei. Es folgte der eigentliche Kraftakt. Produzent Jan Schönefeld musste mit allen europäischen Teams Verabredungen treffen für den einen Drehtag, auch mit einer Kollegin in Norwegen.
Ich habe ihr da erklärt, worum es geht, und sie hat nur einen einzigen Satz gesagt: I know my job. Dann ist das Gegenteil, du redest mit Griechenland, erzählst dir, es wird wahnsinnig viel gelacht am Telefon und rufst 3 Tage später an und es ist nichts hängen geblieben.
Und dann wurde gedreht am 15. Juni 2018, gleichzeitig in 26 Ländern. In Ungarn mit Dominika, einer jungen Frau, die ohne Strom in einer Jurte lebt und sich Kühe hält.
Frischkäse. Um ihn haltbar zu machen, haben wir nicht genug, damit es sich lohnt. Jetzt kommt Salz hinein. Dann gebe ich Knoblauch hinzu.
Zeitgleich in Südfrankreich, Ibrahim im Lieferwagen. Er bezeichnet sich als Salafist und spricht über seine Frau, die man nicht sehen darf.
Weißt du, manche Leute schauen auf verschleierte Frauen herab. Ich will nicht, dass man sie erkennt.
Ist das deine Entscheidung oder ihre?
Es ist meine Entscheidung.
Die einen lieben Europa, die anderen sind skeptisch oder lehnen die Gemeinschaft ab, wie Anhänger der Ultrarechten in Triest.
Jetzt reicht es wirklich mit Flüchtlingsbooten und Afrika. Wir haben die Schnauze voll.
24 Stunden Europa. Die Sequenzen aus dem Tagesablauf der Protagonisten sind nun aneinander geschnitten, ergänzt durch beeindruckende Landschaftsaufnahmen und kurze Infos.
Europa hat über 700 Millionen Einwohner. Das Land mit der größten Bevölkerung ist Russland, das Land mit der kleinsten ist Vatikanstadt.
Und schon geht's weiter mit einer Tuk-Tuk-Fahrerin in Portugal. Eine spannende Echtzeitdokumentation, die bei der Vorabpräsentation sogar die Macher selbst beeindruckte, aber auch nachdenklich stimmte.
Ich habe hier gesessen und Gänsehaut bekommen, weil man sieht, dass die Leute sich doch viel, viel näher sind, als man das gemeinhin gedacht hat. Die Schicksale, die Lebensgeschichten in den einzelnen Ländern, das ist alles verbunden.
Dass Europa größer ist als das, was wir immer denken.
Dass Europa sehr zerbrechlich ist und wir auf Europa gut aufpassen müssen.
Diesen zerbrechlichen und vielseitigen Kontinent kann man noch etwas besser kennenlernen an diesem Samstag ab 6 Uhr auf Arte bei 24 Stunden. Europa. Mit spannenden Fernsehproduktionen kennt sie sich aus, Liane Jessen. 20 Jahre lang hat sie die Abteilung Fernsehspiel und Spielfilm im Hessischen Rundfunk geleitet. Aber mit dem April endete auch ihre Tätigkeit in dieser Funktion. Viele, viele Filme hat Liane Jessen als Redakteurin verantwortet und sie ist es gewohnt, Preise und Lob entgegenzunehmen. Es gab für sie jede Menge Auszeichnungen und Anerkennung, aber umgekehrt keine Allüren und Attitüden. Nach 20 sehr erfolgreichen und ereignisreichen Jahren ist Liane Jessen offiziell in den Ruhestand gegangen. Ein Wort, das so gar nicht zu ihr passt. Deshalb wollte ich von Liane Jessen wissen, Ruhestand, wie hört sich das für Sie an? Geht das überhaupt?
Also ich finde das ganz furchtbar. Ich habe sowieso ein Problem mit Abschieden, grundsätzlich jeglicher Art. Und dieser Abschied ist natürlich einer, man muss sich nichts vormachen und ich bin kein Mensch, der irgendwelche Dinge beschönigt. Dieser Abschied ist sozusagen der letzte Abschied vor dem endgültigen Abschied. Und ich möchte den sehen, den das froh stimmt. Es sei denn, ich hätte auf der Autobahn Steine geklopft oder Asphalt gegossen. Aber dem war ja Gott sei Dank nicht so.
Also es klingt sehr nach Wehmut, wenn ich das so höre, und wenig nach Freude auf das, was jetzt vielleicht kommt.
Ich habe erstens meinen Sender geliebt, und zwar die Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Ganz großartige Menschen. Und natürlich ist das Privileg, sie denken sich etwas aus. Und aus diesem Gedanken wird dann sozusagen eine Idee, ein Buch und daraus ein Film. Besser kann es im Leben nicht kommen. Also ich möchte den sehen, der nicht traurig ist, darauf zu verzichten. Und was interessant ist, da sollte man mal ein Buch drüber schreiben. Wenn ich irgendwie so eine Sache vor mir habe, versuche ich immer zu forschen. Was gibt es darüber? Und es gibt anscheinend nichts über Frauen, die ihren Beruf geliebt haben und aufhören. Das gibt es nur über Männer.
Dann haben Sie doch jetzt schon das nächste Projekt, dann schreiben Sie doch dieses Buch. Sie haben gesagt, Sie haben Ihren Sender geliebt oder Sie lieben ihn. Was hat der HR Ihnen ermöglicht, was vielleicht anderswo nicht so möglich gewesen wäre?
Ich habe beim ZDF im Fernsehfilm vorgearbeitet und bekam eines Tages den Anruf des Programmdirektors des Hessischen Rundfunks, der mich fragte, ob ich mich nicht mal vorstellen wollte. Und er hat gesagt, Frau Jessen, das Fernsehspiel im Hessischen Rundfunk liegt da nieder. Es muss von Grund auf neu aufgebaut werden. Und Sie können machen, was Sie wollen. Ich gedacht, diese Chance kommt nie wieder. Und das habe ich 20 Jahre gemacht.
Sie haben gemacht, was Sie wollen. Was wollten Sie machen?
Ich wollte für einen relativ kleinen Sender nicht Coca-Cola machen wie alle anderen, sondern Bionade, wenn ich das so sagen darf. Ich könnte jetzt auch irgendwelche anderen Limonaden aufzählen.
Ein bisschen Schleichwerbung ist ja, in dem Fall okay.
Ich wollte, dass dieser kleine Sender zeigt, was an öffentlich-rechtlicher Leidenschaft möglich ist. Dass man sich auf Entdeckerreisen begeben muss, Regeln überwinden und gerade in der Primetime das Besondere bringen muss. Die Primetime und speziell jetzt, sagen wir mal, der Tatort ist der Ort, wo Sie einen gesellschaftlichen Diskurs anstoßen können. Am anderen Morgen, am Montag. Keine andere Sendung hat diese Chance. Und ich finde, dass man verpflichtet ist, die zu ergreifen.
Das ist bei dem Tatort immer noch so. Das ist eines der wenigen Fernsehformate, wo sich die Nation noch so um das Lagerfeuer versammelt, wie man das ja so schön sagt. Im HR haben wir ganz spezielle Tatorte gemacht, haben Sie ganz spezielle Tatorte gemacht. Das waren oft die Ermittlertypen, es waren die Stoffe, es war auch oft die Machart. Was ist für Sie an einem Tatort besonders wichtig? Was zeichnet einen guten Tatort aus?
Ein Tatort oder ein moderner Kriminalfilm, wenn er gut ist, hat ja ganz viel zu tun mit Psychotherapie oder Archäologie, weil er die tatsächliche Spurensuche mit auch einer psychologischen Spurensuche zusammenbringt und er ganz tief sozusagen in das unbekannte Wesen Mensch einsteigt mit all seinen Facetten und wir alle haben eine dunkle Seite in uns und die kennenzulernen und mit der Sachen auszuloten, was möglich ist, halte ich für, ich habe immer gesagt, das ist für mich das säkularisierte Wort zum Sonntag. Man sieht am Anfang einen zerbrochenen Spiegel und dann sehe ich ein oder zwei Menschen, Kommissare, die mir durch dieses kaputte Nirvana irgendwie hindurchhelfen und am Ende gibt es so etwas wie, ja, wie eine Katharsis. Auch wenn manche Fälle nicht gelöst bleiben, bin ich doch mit Menschen Hand in Hand durch ein schreckliches Land gegangen. Und ich glaube, das hat ganz große Wirkung, dass ich nicht allein bin mit meinem Kummer.
Und Sie versuchen ja auch immer wieder auch aktuelle Dinge aufzugreifen, gesellschaftliche Debatten aufzugreifen, Zustände der Gesellschaft aufzugreifen. Wie wichtig ist das?
Das ist mir eigentlich gar nicht wichtig. Das ist das Fernsehspiel von Anno Dunemal. Wo das Fernsehspiel und der Tatort dazu gedient haben, also mal was über den Giftmüllskandal im Main zu machen oder über Gentechnologie etc. Was mittlerweile viel wichtiger ist, ist, dass sie Geschichten erzählen, die nicht plot-driven sind, wie man sagt, sondern character-driven. Das heißt, dass das Unglück und der Schrecken entsteht aus der Psyche von jedem Einzelnen. Und das, was dann passiert, ob der Giftmüll oder der Bankenskandal, ist die Zufälligkeit der Umgebung, in der sich das Individuum befindet. Aber der Schrecken entsteht direkt aus ihrer Seele. Und das sind die modernen Krimis.
Aber Sie zeigen ja zum Beispiel beim Frankfurter Tatort auch die Seiten der Stadt. Sie gehen ins Bahnhofsviertel und zeigen das Elend dort auch. Sie gehen in die Banken und zeigen die Missstände dort beispielsweise. Das sind ja schon Dinge, die vorkommen, die eben auch in der Realität präsent sind.
Ich könnte auch sozusagen irgendwie in andere Viertel gehen, aber im Bahnhofviertel und in den Bankenvierteln geht's schneller bei 90 Minuten, weil das Böse dort eher an der Oberfläche lauert. Von daher sind diese Orte ideal.
Manchmal sind Sie auch im Rheinhaus unterwegs, da lauert ja auch viel Böses.
Ja, ich finde das Rheinhaus, also ich wohne selber in einem, deswegen darf ich sagen, das Rheinhaus ist der Ort von sehr vielem Unglück und sehr vielen gescheiterten Ehen. Sie kommen rein, rechts ist die Gästetoilette, links ist die Küche, geradeaus das Wohnzimmer und dann geht es in einen Handtuchgarten und das ist für ganz viele Menschen gleich. Und diese Art von Gleichheit, glaube ich, bringt nicht unbedingt Glück hervor.
Bringt viele Tatorte auf jeden Fall hervor. Und die werden ja auch vom Publikum nicht immer gleich aufgenommen. Es hat auch immer wieder Kritik gegeben an den Tatorten, die Sie mitverantwortet haben, dass zu viel Psychologie im Spiel ist oder dass die Ermittler manchmal selber relativ durchgeknallt sind oder dass man bei der Handlung nicht wirklich nachkommt. Wie gehen Sie mit solcher Kritik um?
Ich liebe Zuschauer und gehe insofern sehr aufmerksam damit um, weil ich jedem Einzelnen schreibe. Aber ich muss auch sagen, es ist auch meine Aufgabe, aus Respekt vor dem Zuschauer die Latte hochzulegen. Und gerade nicht nur bei Themen, sondern auch in der Form. Also weil Form ist etwas, das wussten schon Zwölftonmusiker, Expressionisten und Dadaisten, bringt die Leute sowas von vom Sofa hoch, mehr als jeder Inhalt. So nach dem Prinzip, da müssen sie nur ins Museum gehen. Else, das kann ich dir auch malen. Da es eine riesengroße, lange kulturelle Geschichte gibt der filmischen Erzählform, finde ich, dass es interessant ist, um 20.15 Uhr mit Vorblenden, Rückblenden, interessanten Farbgebungen, da auch ein Stück Kulturgeschichte über den Tatort zu erzählen.
Ich habe mit Liane Jessen auch über einige ihrer Filme gesprochen. Innerhalb von 20 Jahren als Leiterin der Abteilung Fernsehfilm und Spielfilm hat sie natürlich sehr, sehr viele Filme verantwortet und mitgestaltet. Aber einige dieser Filme werden besonders im Gedächtnis bleiben. Hier mal ein paar Szenen.
Menschen vom Rang eines Georg Saal sind selten geworden. Mit ihm ehren wir heute einen homme de lettres im umfassendsten Sinn. Stünde ganz Frankfurt so da, wie seine traditionsreiche Zeitung. Ich würde jeden Morgen zur Arbeit tanzen.
Du fandest es doch scheiße hier.
Ihr wollt mir doch nicht erzählen, dass wir umziehen, nur weil ich es hier scheiße gefunden habe. Wir leben im Untergrund.
Sie hat sich verliebt und wir machen sie fertig.
Ich habe ein geradezu irrsinniges Déjà-vu. Ich erlebe exakt immer wieder dasselbe.
Was?
Wollen wir nicht versuchen, einfach mal beide hier lebend rauszukommen?
Nee, kannst du vergessen.
Scheiße!
Es ist Richard Harloff. In Deutschland geboren, lebt seit über 30 Jahren in Bolivien. Er ist die rechte Hand eines Drogenbarons geworden und hat nach dessen Tod die Geschäfte übernommen. Laut seiner Akte ist er für zahlreiche Morde seines Kartells verantwortlich.
Wie gut kannten Sie Harloff? Waren Sie befreundet?
Wir waren mehr als nur normale Freunde, viel mehr.
All das geschieht wegen dir.
Das waren Szenen aus Männertreu mit Matthias Brandt. Darin spielt er einen Meinungsmacher-Macho mit Politikambitionen, der sich in seinen Frauengeschichten verheddert. Außerdem die innere Sicherheit. Darin geht es um ein Paar früherer Terroristen, deren pubertierende Tochter zunehmend zum Sicherheitsrisiko für die Eltern wird. Dann der Tatort Moreau und das Murmeltier, in dem Ulrich Tukur einen bestimmten Tag immer wieder von Neuem erlebt bzw. dabei auch ablebt. Und im Schmerz geboren, ebenfalls mit Ulrich Tukur. Ein Tatort mit Anlehnungen an Italo-Western und Tarantino. So viele Leichen gab es vermutlich noch nie in einem Tatort. Ich habe Filme rausgegriffen, die mir besonders im Gedächtnis geblieben sind. Und ich wollte von Liane Jessen wissen, ob sie eine Produktion hat, die ihr besonders am Herzen liegt.
Alle. Aber Sie haben schon die genannt. Es ist nicht umsonst, dass die Ihnen im Gedächtnis geblieben sind, weil sie auch mir am meisten im Gedächtnis geblieben sind. Also wir alle gehen ja in diesen Beruf, um eine Spur zu hinterlassen. Und diese Filme haben eine Spur hinterlassen. Und da kann man unglaublich glücklich sein.
Und wenn jetzt jemand zu Ihnen sagen würde, einen Film dürfen Sie sich noch einmal anschauen, welcher wäre es?
Im Schmerz geboren. Das stimmt alles. Das stimmt sozusagen meine Vorliebe für den Italo-Western, das ist mein Lieblingsgenre. Da stimmt die Schauspielerbesetzung, da stimmt die Philosophie, da stimmt die Tiefe, die Liebe, die Melancholie, die Trauer. Dieser Film hat alles, was ein Film besitzen muss und geht weit über einen Tatort hinaus.
Und er hat eine tolle Portion Humor.
Ja.
Wie ist es mit Schauspielern? Weil Sie gerade sagten, da stimmte alles, da stimmte die Besetzung. Gibt es denn so Schauspieler, mit denen Sie am allerliebsten zusammenarbeiten oder geht es eigentlich mit allen?
Also da gibt es schon ganz schreckliche. Das muss man wirklich sagen, weil Schauspieler sind schwierig, müssen sie auch sein, weil das sind nicht sehr selbstbewusste Leute, die ihre Rollen zum Teil benutzen, um ihr wahres Ich zu verbergen. Und das ist manchmal sehr schwierig, wenn sie an den Kern eines Menschen herankommen wollen. Also natürlich ist Ulrich Tukor ein Herzensmensch. Er ist genauso gut, wie man denkt, dass er ist. Matthias Brandt ist zum Niederknien. Ist ein sehr melancholischer, kluger, ganz großartiger Mensch. Ja, und leider, leider, leider Hannelore Elsner. Mhm. Ihr letzter Film ist leider auch mein letzter Film. Tatort, die Guten und die Bösen. Es ist ganz großartig, mit ihr gearbeitet zu haben. Es war ganz wunderbar und großartig. Weil Hannelore Elsner ist ein Mensch, die betritt einen Raum und dann sagen sie, ja, ich danke, dass ich diesen Beruf ausüben darf. Weil dann ist der Raum vollgefüllt mit Glamour, Strahlen und all dem, was diese Branche ausmacht.
Das ist doch toll, dass es nochmal geklappt hat, dass die zwei nochmal zusammen gedreht haben. Aber Sie haben gesagt, es gibt auch, Hannelore Elsner war ein Beispiel für eine Schauspielerin, mit der man toll zusammenarbeiten kann, obwohl sie sicherlich auch nicht einfach ist. Wie geht man um mit schwierigen Schauspielern?
Ich habe eine ganz einfache Methode angewandt. Ich gehe hin, reiße die Tür auf und sage, jetzt ist Schluss. Und sage direkt, was ich meine. Das führt dazu, dass die Leute mir glauben, weil ich keine Umwege eingehe. Natürlich packt man die Sachen irgendwie ein. Ich sage nicht, Sie Idiot oder so, ja, obwohl man das sagen möchte. Was ich auf gar keinen Fall ertragen kann, was mich auf die Palme bringt, ist, wenn jemand, der meint, er sei etwas Besseres und ein Drehteam ist streng hierarchisch organisiert. Oben stehen die Stars, dann kommt der Regisseur, Regieassistent, Kamera etc. Wenn die Oberen sozusagen die Unteren schlecht behandeln, und das haben sie bei vielen Schauspielern, so etwas
dulde ich nicht.
Nein, das dulde ich einfach nicht. Und da werde ich auch unheimlich sauer. Und das hat immer wunderbar funktioniert. Ich gehe einmal an den Drehort und komme um die Ecke. Und dann hat das auch ein Ende.
Was sind Ihre Pläne? Das Buch, wie Frauen mit ihrem Berufsleben und dem Ruhestand umgehen, wäre ja schon mal eine Idee. Jetzt haben Sie Ihr ganzes Leben mit Filmemachen verbracht. Geht das so weiter? Bleibt Ihnen dieses Thema erhalten? Oder haben Sie noch was ganz anderes vor?
Ich habe überhaupt keine Ahnung. Und wissen Sie was, das finde ich großartig. Ich versuche erstmal in den Modus, als ich Studentin war, zurückzukehren und etwas ganz Wertvolles zu erobern, Zeit. Also nicht Zeit ständig auf dem letzten Drücker, Zeit der Übrigen, Zeit etwas haben, Zeit irgendwie messen, sondern einfach Zeit verstreichen zu lassen und über mich und mein Leben nachzudenken, über meine eigene Dramaturgie. Da brauche ich jetzt einfach Zeit.
Dann wünschen wir Ihnen alle Zeit der Welt und viel Spaß dabei, mit dieser Zeit umzugehen und etwas Schönes daraus zu machen. Herzlichen Dank, Liane Jessen.
Ich danke Ihnen.
Die Szenen, die Künstler, die Macher, die Kultur in HR Info.
Mit dem Mai haben in Wiesbaden die internationalen Mai-Festspiele begonnen. Dort kann man erleben, was sich auf den Bühnen außerhalb von Hessen tut in Sachen Oper, Theater, Konzert und Ballett. Das Festival bietet eine Auswahl an spannenden Inszenierungen, national und international. Birgitta Söhling mit einem Überblick über das Programm und die Probleme des Festivals.
Die Stille dazwischen heißt das Motto der diesjährigen Mai-Festspiele in Wiesbaden. Klingt poetisch. Intendant Uwe Erik Laufenberg.
Das soll ja Mozart gesagt haben, die Stille dazwischen ist die eigentliche Musik. Bei Mozart verwirrt das eigentlich auch, weil er doch eigentlich immer überall komponiert hat. Aber wenn der von der Stille dazwischen redet, dann weiß man, es ist die seelische, menschliche Regung gemeint, in dem Moment, wo der Mensch die Musik reflektiert und wo die Musik seine Seele zum Schwingen bringt.
Mit einem Mozart-Doppel geht es los. Idomeneo zur feierlichen Eröffnung, Titus einen Tag später. Zwei Eckpfeiler, die Mozarts Opernschaffen vom Anfang und vom Ende her beleuchten. Uwe Erik Laufenberg will mit seiner Inszenierung Herrschaftsformen untersuchen.
La Clemenza di Tito ist der Versuch der absoluten Gnade. In Idomeneo ist es genau umgekehrt. Insofern haben wir da zwei Seiten einer Medaille. Das, was draußen passiert bei den Menschen, die Katastrophen, die Politik ja zum Teil auch herbeiführt, ertragen müssen. Und in Titus den inneren Bereich, wo versucht wird, friedlich miteinander umzugehen und wo es so gar nicht klappen will.
Die musikalische Leitung hat Mozart-Spezialist Konrad Junghänel, ebenso wie bei der Neuproduktion von Don Giovanni am Abend darauf. In der Titelrolle Ildebrando d'Arcangelo, als Donna Anna Maria Bengtsson. Große Stimmen, die das Manko wettmachen, dass von einem Operngastspiel abgesehen vor allem Eigenproduktionen des Staatstheaters Wiesbaden zu sehen sind. Alexander Klack vom Förderkreis sieht auch das Land als Geldgeber gefordert, wenn es um die Strahlkraft der Festspiele geht, die zu den ältesten in Deutschland zählen.
Weil es zunehmend eine Kostenfrage ist, interessante internationale Bühnen und Ensembles für die Mai-Festspiele zu gewinnen. Was sicherlich geht, aber nicht mit dem Budget, das die Intendanz zur Verplanung der Mai-Festspiele kulturell-künstlerisch zur Verfügung hat.
Gut 1,6 Millionen Euro beträgt der Etat. Der Löwenanteil kommt durch den Kartenverkauf und Zuschüsse der Stadt Wiesbaden herein. Dafür bietet das Programm mit über 50 Veranstaltungen gute Gründe, im Mai nach Wiesbaden zu pilgern, selbst wenn man auf die Oper pfeift. So heißt unbekümmert frech ein Abend mit dem Wiener Puppenspieler Nikolaus Hapjan. Intendant Uwe Erik Laufenberg.
Der hat ein Programm erarbeitet, wo er als Conferencier im Prinzip durch die Operngeschichte führt und dann Hauptarien pfeift. Ich meine, das Pfeifen an sich war ja mal auch eine eigene Musikkunst, ja. Aber dass der das so hochvirtuos machen kann, dass die Leute hinterher auf den Stühlen stehen, das ist schon was sehr, sehr, sehr Besonderes.
Was sich auf Berliner Bühnen Aufregendes tut, zeigen Gastspiele des Berliner Ensembles, der Schaubühne und insbesondere des Deutschen Theaters mit einer Inszenierung von René Polesch.
Seine Texte sind sozusagen keine Rollenbilder, sondern es sind eher Reisen in große Assoziationsräume, wo es zum Teil sehr verrückt zugeht. Aber eben, sagen wir mal, erhellend zum Lachen, erschreckend, was wir in unserer modernen Welt alles miteinander aushalten müssen.
Aushalten müssen, das gilt wohl auch für die Extrem-Performances der Spanierin Angelica Liddell, für die es keine Grenze zwischen Leben und Kunst gibt. In Wiesbaden zu sehen ist die Deutschland-Premiere von »The Scarlet Letter«. Zum internationalen Charakter der Mai-Festspiele trägt auch die Ballettsparte bei mit aktuellen Choreografien aus London und Antwerpen. Programm für Kinder und Jugendliche bündelt die Junge Woche. Zu sehen ist unter anderem die Premiere von Astrid Lindgrens Die Brüder Löwenherz. Eine witzige Kombination aus Schlagzeug und Jonglage erwartet die Zuschauer beim Stück Pac-Man des belgischen Duos Post Ut Hestalen. Kuratorin Sophie Pompe.
Der hat nur einen ganz kleinen Raum, dann diese Bälle und der jongliert nicht einfach in die Luft, sondern gegen die Wand, unter seinen Hocker, auf dem er sitzt, dann noch der Schlagzeuger dazu. Das ist eine Hochspannung mit zwischendurch sehr ruhigen Pausen. Also wir sind da im Motto der großen Mai-Festspiele mitgegangen, die Stille dazwischen, die es auch sehr sehenswert macht.
Viel Sehens- und Hörenswertes gibt es bei den internationalen Mai-Festspielen in Wiesbaden, Birgitta Söhling hat berichtet. Aber es gibt natürlich noch viele andere Möglichkeiten, wie die kommenden Tage kulturell zu verbringen wären. Im hr-Info-Kulturtipp unterbreiten wir jede Woche einen speziellen Vorschlag und der kommt in dieser Woche von unserem Reporter Jan Tussing. Er empfiehlt einen Besuch der Kunstsammlung der DZ-Bank in Frankfurt. Hier gibt es spannende Fotos mit optischen Effekten zu sehen.
hr-Info Kulturtipp.
Unter dem Titel Nullpunkt der Orientierung werden ausgewählte Werke zeitgenössischer Fotografen und Künstler ausgestellt, wobei ich hierbei das Besondere finde, dass immer mehr junge Fotokünstler in die dritte Dimension gehen. Das heißt also, sie arbeiten mit optischen Effekten. Seitdem die Digitalisierung auch in die Fotografie Einzug gehalten hat, suchen Künstler den Raum, das Dreidimensionale, eben auch als Orientierung. Daher der Name der Ausstellung. Da gibt es zum Beispiel eine Arbeit der Frankfurter Künstlerin Christiane Feser, die mit geometrischen Figuren aus Pappe arbeitet. Die klebt sie auf Fotopapier, fotografiert sie ab, schneidet das Ergebnis wieder aus und fotografiert dann von neuem. Am Ende stehen wir verwirrt vor ihren Bildern und wir müssen schon ganz genau hinsehen, um zu erkennen, was flächig und was dreidimensional ist. Nullpunkte Orientierung, also die dritte Dimension in der Fotografie für alle, die sich für Fotografie interessieren, die Kunstsammlung der DZ Bank mit ihrer großartigen Auswahl. Wirklich beeindruckend, kurzweilig und inspirierend. Noch bis zum 25. Mai.
Jan Tussing über eine spannende Fotoausstellung. Zu sehen ist sie im Artfoyer der DZ Bank am Platz der Republik in Frankfurt. Geöffnet ist von Dienstag bis Samstag von 11 bis 19 Uhr. Das war HR Info Kultur. Den Podcast zur Sendung gibt es auf hrinforadio.de. Mein Name ist Juliane Orth.